Einstieg würde ich gerne mal auf die gesellschaftlichen Hintergründe schauen, aus der die dann die Riot Girls entstanden sind. Also und auch mit Blick, also zum einen auf gesellschaftliche Hintergründe, aber auch auf die Punk-Szene. Wie kam es denn dazu, dass die Riot Girls also, da entstanden sind, wenn man das so als Perspektive jetzt erstmal einnimmt?
Ja. Da kam Ende der 80er, Anfang der 90er ganz schön viel zusammen in Nordamerika. Zum einen hat 1989 das Time Magazine geschrieben, Feminismus sei tot. Und das war dann natürlich im Zusammenhang mit diesem neoliberalen Selbstoptimierungsding. In solchen Zusammenhängen stand das Ganze dann eben. Und dann ging es eben darum, naja, Frauen haben doch eigentlich schon alles erreicht. Die können jetzt auch arbeiten. Wir brauchen Feminismus eigentlich gar nicht mehr. Und insofern war so dieser große gesellschaftliche Diskurs eine Sache, weswegen die dritte Welle dann losgetreten wurde. Und das war dann erstmal in so einem akademisch, in so einem akademisch-journalistischen Umfeld, von Susan Faludi zum Beispiel, die sich dazu geäußert hat, oder auch Rebecca Walker, die dann irgendwann ganz prominent gesagt hat, I am the third wave, und sie ist dann diejenige gewesen, die so ein bisschen die sogenannte dritte Welle des Feminismus mit ausgerufen hat. Und das ist so die eine Fluchtlinie der Riot Girls. Die konnten sich mit dem zweite Welle Feminismus ihrer Mütter nicht mal so richtig identifizieren, aber Feminismus abschreiben war eben auch noch nicht drin, kann man sich ja vorstellen, auch wenn das Time Magazine sagt, Feminism is dead, dass da natürlich keine Gleichberechtigung herrschte, und das ist ja sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in der Szene der Fall gewesen. Und insofern haben die Riot Girls dann versucht, diesen zweite Welle Feminismus ihrer Mütter so einer popkulturell informierten Aktualisierung zu unterziehen, würde ich mal so sagen. Und und da ist dann eben so der zweite Punkt, dass dann dieser subkulturelle und auch Art-School-Zusammenhang noch ein großes Thema war. Viele der Riot Girls Anfang der 90er in Washington D.C., Olympia, Washington, haben sich an Kunstakademien zusammengefunden und waren aber auch oft Teil der Punk-Szene, die ja von jeher immer schon auch ein Jungsspielplatz war. Ob Seven Seconds jetzt 84 gesungen haben, It's Not Just Boys Fun oder nicht, ist dann erstmal egal. Es war ja trotzdem so, dass vor allen Dingen Männer auf der Bühne standen, vor allen Dingen Männer organisiert und geschrieben haben und ihre Musik veröffentlicht haben. Und da haben die Riot Girls ganz prominent dann eben Bands wie Brad Mobile oder Bikini Kill und da dann ikonisch natürlich Kathleen Hanna irgendwann gesagt, da haben wir keinen Bock mehr drauf, wir machen jetzt unsere eigene Sache.
Also wenn man jetzt erstmal auf die Ursprünge des Punk schaut, dann kann man ja auch gar nicht sagen, dass er von Anfang an politisch war, sondern es war eher eine Subkultur, die sich der Kraft von Skandal oder Kraft von Erschütterung bürgerlicher Wertevorstellungen bediente. Und erst später, als Punk dann immer mehr Teil des Mainstream wurde oder von gab es dann so Prozesse der Politisierung von Punk. Das kann man in den 80er Jahren im Hardcore-Punk oder kann man darauf schauen und das so sehen, diese erste Politisierungswelle vielleicht. Und dann sind ja auch die Riot Girls immer wieder werden mit politischem Aktivismus verbunden. Wie würdest du denn das Verhältnis bei den Riot Girls von Punk und politischem Aktivismus beschreiben?
Du hast natürlich recht, wenn du erzählst, dass das Punk ursprünglich eher so ein Skandalisierungs-Provokationsding war. Ne? Malcolm McLaren hat den Punk erfunden und die Sex Pistols, das ist so ein Mythos, der da immer wieder aufgerufen wird. Und also jemand wie Graham Marcus, der dann in Lipstick Traces ja auch ganz prominent nochmal aufgezeigt hat, wo die Punks zum Beispiel dann Dada und Surrealismus und die Situationistische Internationale, also Kunstbewegungen, die auch immer schon ein politisches Anliegen hatten, zitieren. Die Geschichte ist oft erzählt worden. Du sagst aber auch richtig, dass dann eben eine Politisierung stattfindet. Und die Riot Girls, deren Fluchtlinie zur Politik ist natürlich in allererster Linie der Feminismus. Und da eben der Wunsch nach Gleichberechtigung und nach Repräsentation auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Und da eben darauf aufmerksam zu machen, dass Gleichberechtigung nicht herrscht, wenn in sämtlichen Fanzines nur über Typen und deren Gitarrenriffs geschrieben wird und wenn auf den Bühnen nur Männer stehen und wenn vor der Bühne Gewalt herrscht und Frauen keinen sicheren Ort auf Konzerten finden können und so, da ist das dann eben nötig gewesen, auch mal feministisch das Maul aufzumachen und eben dieses It's Not Just Boys Fun von Seven Seconds dann nochmal in eine weibliche Stimme zu gießen. Ganz prominent ja dann auch im Riot Girl Manifest, wie das im frühen Bikini Kill Fanzine erschienen ist. Ne? Wir haben keinen Bock mehr, dass wir nur die Medien, die Musik von Typen konsumieren. Wir machen jetzt unsere eigene Sache. Das war wichtig.
Wir machen unsere eigene Sache, darauf möchte ich eben genau jetzt zu sprechen kommen, denn das war ja auch als Abgrenzung gedacht an die damalige Punk-Szene oder wie Sie das in dem Riot Girl Manifest benannten, der Instant Macho Gun Revolution. Mhm. Dazu wollten die Riot Girls einen Gegenentwurf schaffen. Und darauf jetzt, also wie sah denn diese Abgrenzung, dieser Gegenentwurf in Realität aus und kann halt dieser Gegenentwurf, was ja auch so vielleicht ein neuer Gesellschaftsentwurf sein sollte, auf eine gewisse Art und Weise auch in der Kunst und in der Musik der Riot Girls festgestellt werden?
Also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man heute von Riot Girls spricht, viele Leute denken da erstmal vor allen Dingen an Musik. Und musikalisch haben die Riot Girls das Rad nicht neu erfunden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die haben vor allen Dingen Punk gespielt, Hardcore in sämtlichen Schattierungen. Die haben da jetzt also nicht groß eine neue Musikrichtung ins Leben gerufen, aber eben eine neue Politik, neue Ideale damit reingebracht. Und wichtig ist dann natürlich, dass auch nicht nur die Musik Riot Girl ist, sondern eben auch sowas wie Fanzines publizieren, Telefonketten einrichten, Raum für Austausch zu schaffen, jenseits von patriarchalen Strukturen, sich gegenseitig eben Raum zu geben, zu empowern, sich zuzuhören, Themen gesellschaftsfähig zu machen, die vorher nicht gesellschaftsfähig waren oder eben geahndet, geächtet wurden, weil das heißt ja, das ist eine Nebensache, das ist ein Nebenwiderspruch, damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen. Und so ist das zum Beispiel so, dass in den Manifesten, in den Lyrics der Riot Girls Themen verhandelt werden, die ansonsten kaum wenig Repräsentation erfahren haben, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, Gewalt innerhalb von Beziehungen, Selbstbestimmung über den eigenen Körper natürlich ganz prominent. Und das sind alles Themen, die dann eben von den Riot Girls gesetzt wurden und eben auch über die Musik hinaus thematisiert wurden. Das kann man sich ja dann auch an den Outfits zum Beispiel anschauen. Es wird immer wieder referenziert zum Beispiel darauf, dass die Riot Girls sich häufig Schimpfwörter auf den Körper geschrieben haben, ne? Slut, Bitch. Und da ging es dann zum Beispiel darum, sich den eigenen Körper und sich die Bestimmung über den eigenen Körper wieder anzueignen. Also ich schreibe mir Slut auf den Bauch und trage dann eben bauchfrei. Deine Beschimpfung kann mir also nichts mehr anhaben. Ich habe dir das schon vorweggenommen. Und was machen wir jetzt damit so, ne? Also das ist dann tatsächlich was so eine Rundum-Idee ist und eben nicht nur innerhalb der Musik wichtig war.
Wir haben das ja beide jetzt schon aufgegriffen gehabt, dass 1991 veröffentlichte Bikini Kill in einem gleichnamigen Sein, also das auch Bikini Kill hieß, das erste Riot Girl Manifest, und darin wurde dann in 16 Punkten die Notwendigkeit der Gründung einer revolutionären, solidarischen Girls-Gemeinschaft beschrieben. Und sich Manifesten zu bedienen, um die politische Programmatik zu formulieren, deren haben sich schon einige Feministinnen bedient, und da waren die Riot Girls auch nicht die ersten gewesen, also die das gemacht haben, und da, wie zum Beispiel 1968 wurde das Bitch-Manifest von Jo Freeman veröffentlicht, wo sie halt auch eine Neubesetzung des Begriffs Bitch macht, oder dann gibt es auch das Scum-Manifest von Valerie Solanas oder das Cyborg-Manifest, welches 1985 erschienen ist, von Donna Haraway, wo sie mit dem Cyborg die Möglichkeit gibt, Gendergrenzen aufzulösen. Und da jetzt darauf geschaut, dass es ja vielleicht schon eine Tradition von feministischen Manifesten gibt, haben sich die Riot Girls mit diesen Manifesten auseinandergesetzt? Gibt es dazu Erkenntnisse? Und was war vielleicht auch ganz neu bei den Manifesten, die dann im Rahmen der Riot Girls so entstanden sind? Es war ja nicht nur das eine Manifest, was da veröffentlicht wurde.
Also erstmal ist es ja so, dass Manifeste eine ganz lange Gattungsgeschichte schon haben, die bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückgeht. Das prominenteste Manifest, was uns einfällt, ist wahrscheinlich das Kommunistische Manifest von 1848. Und das ist dann quasi auch eines der ersten prominenten gegenkulturellen Manifeste. Bis dahin sind Manifeste vor allen Dingen Staatserklärungen. Und das Kommunistische Manifest ist dann das erste Manifest, was so eine Gegenposition gegen staatliche Autoritäten einnimmt. Und insofern ist das eine wichtige Fluchtlinie für dann auch die Avantgarden und die Neo-Avantgarden, die ja alle Manifeste ganz prominent als die Textgattung, die avantgardistische Textgattung schlechthin nutzen. Bei den Dadaisten finden wir das, die Futuristen nutzen das, die Situationistische Internationale und dann eben ganz prominent auch viele Frauen, ne? Einige hattest du gerade schon genannt, eine andere, die ich gerne noch ergänzen würde, ist die Wiener Aktionistin oder dem Wiener Aktionismus zugeordnete Wally Export, die ihren feministischen Aktivismus im Women's Art Manifesto deutlich macht, ne, die Geschichte der Kunst für die Geschichte der Frau sein. Also es geht endlich mal darum, dass Frauen auch selbst beitragen und darüber schreiben und ihre Kunst einordnen dürfen. Und das, sowie auch das Scum-Manifesto von Valerie Solanas, die ja wirklich sehr aggressiv und fordernd in ihrem Text ist und später dann als, also der Untertitel des Manifests wird ja immer übersetzt als Society for Cutting Up Men, und sie wird dann später zu einer gewissen Berühmtheit kommen, weil sie Andy Warhol erschießt oder versucht, ihn zu erschießen zumindest. Und das sind natürlich Fluchtlinien, genau wie auch Haraway's Cyborg Manifesto, die die Riot Girls mit Sicherheit auf dem Schirm haben. Ich kann da jetzt nicht den Finger drauf zeigen und sagen, naja, hier findet sich ja der direkte intertextuelle Verweis oder so, aber das ist eine Traditionslinie, in die sich dann Leute wie Kathleen Hanna mit dem Riot Girl, mit dem ersten prominenten Riot Girl Manifest, aber auch alle weiteren mit einschreiben. Und was da eben so besonders ist und was aber auch eine gewisse Tradition hat innerhalb der Avantgarden zum Beispiel, ist, dass dieses Manifest zur Sichtbarmachung als Gründungsdokument einer Bewegung angesehen wird. Das heißt, wir formen ein Wir gegen ein Ihr und sorgen erstmal dafür, dass wir alle so eine eigene, dass wir alle eine gemeinsame Basis, eine Idee davon haben, was wollen wir hier eigentlich. Und das Ganze passiert dann eben nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wird publik gemacht, jetzt in Form des Riot Girl Zines zum Beispiel, was ja dann in kopierter Form, das muss man ja auch immer dazu sagen, dass Anfang der 90er diese Fanzine-Kultur nochmal so einen Aufschwung erlebt, einfach weil Kopierer für viele viel verfügbarer werden. Und dieses Zine und dieses Manifest können dann eben vervielfältigt werden, per Post verschickt werden, auf Konzerten verteilt werden und eben ganz breite Kreise ziehen. Und eine Sache, die dann noch interessant ist, ist, dass schon in dem ersten Manifest die Rede davon ist oder in dem Veröffentlichungszusammenhang, wir haben hier nicht die Weisheit für uns gepachtet, bitte diskutiert mit uns, und wenn ihr Ergänzungen habt oder ein eigenes Manifest schreiben wollt, bitte tut das, lasst uns gemeinsam eine Bewegung nach vorne bringen, und so erscheinen dann eben noch viele weitere Manifeste, die dann immer wieder zu so einer Revitalisierung der Bewegung beitragen können. Und das ist historisch auch nichts Neues, das hat es eigentlich bei vielen avantgardistischen Bewegungen schon gegeben. Und darüber sind sich die Riot Girls bewusst und das nutzen die eben ganz genau so.
Also 91 erschien das erste Riot Girl Manifest und davon ausgehend haben dann die Ideen von Riot Girl eine Verbreitung gefunden. Genau, und vielleicht nochmal auf diese Verbreitung und den Aufschwung von Riot Girl zu schauen. Also wie sah der dann aus? Ist ja, also die Szenen oder die Riot Girl Szene kann man ja so ein bisschen am Anfang auf Olympia und Washington DC vielleicht begrenzen. Ging das dann über die Städte noch hinaus und wie haben sich denn dann die Riot Girls organisiert?
Also Ausgangspunkt ist Olympia, Washington, dann eben auch Washington DC. Wenn man so ein bisschen geografisch gebildet ist, weiß man ja schon, dass das Orte sind, die schon gar nicht mehr so nah beieinander liegen. Also da findet dann tatsächlich auch in Nordamerika schon eine Verbreitung statt, die dann eben vorwiegend tatsächlich über Konzertreisen, aber auch sowas wie lokale Chapter, die eingerichtet werden, Telefonketten, Brieffreundschaften, erstmal ins Rollen kommt. Und das ist dann erstmal eine einigermaßen gegenöffentliche Entwicklung. Und das hört sich immer so blöd an, aber man muss das, glaube ich, nochmal deutlich sagen, das ist in der Zeit, bevor es das Internet in der Weise gibt, wie wir das heute kennen. Also es ist nicht so, dass man mal eben einen List-Server einrichtet und eine E-Mail-Kette losschickt oder so, sondern das sind Sachen, die brauchen wirklich Arbeit und auch Zeit. Und trotzdem gelingt es den Riot Girls eben Anfang der 90er, sich da zu verbreiten und Conventions zu veranstalten, Konzerte zu veranstalten, Touren zu veranstalten und da eben so nach und nach größere Kreise zu ziehen. Und in Nordamerika dauert das dann auch gar nicht so lange, bis dann die Mainstream-Medien aufmerksam werden. Da gibt es dann, lass mich nochmal gerade gucken, zum Beispiel 1995 eine Roseanne-Folge, wo ganz prominent das Thema Riot Girl verhandelt wird. Das ist dann so eine Sache, da ist das Ganze dann spätestens in den großen Medien angekommen. Und auch 1992 gibt es schon einen ersten großen Artikel in der Tageszeitung USA Today. Und das ist dann so einer der Beiträge, die nicht so besonders wohlwollend sind. Das heißt da, Feminist Riot Girls don't just wanna have fun. Better watch out, boys. From hundreds of once pink frilly bedrooms comes the young feminist revolution and it's not pretty, but it doesn't wanna be. So there. Das ist was, womit die Riot Girls überhaupt nicht zufrieden sind. Es gibt so eine im Titel schon so eine dämliche Cyndi Lauper-Referenz, ne? Feminist Riot Girls don't just want to have fun. Im Text werden dann Klischees von Weiblichkeit bemüht, gerüscht, pretty und pink. Und das Ganze soll der Bewegung so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nehmen. Und das führt dann dazu, dass die Riot Girls selbst sagen, mit den Mainstream-Medien sprechen wir nicht mehr. Es gibt diesen berühmten Media-Blackout. Und von da an wird dann eben auch tatsächlich nur noch subkulturell, gegenkulturell in eigenen Veröffentlichungen kommuniziert. Und da gibt es dann eben eine ganze Reihe von Fanzines, die inzwischen in der Fales Library in New York auch prominent gesammelt werden. Also ja, das kann man nachvollziehen. Und trotzdem schaffen es die Riot Girls so ein bisschen über den großen Teich auch zu uns nach Europa. Huggy Bear und Bikini Kill gehen in Großbritannien zusammen auf Tour. Das britische Magazin Melody Maker schreibt über die Riot Girls und auch in deutschsprachigen Zeitschriften kommt das Phänomen irgendwann an. Ganz prominent in Deutschland ist dann etwa ein Bericht im Spiegel, der eigentlich so ein bisschen zu vergleichen ist mit dem Bericht in der USA Today, also auch eher von oben herab und eher diesen verwässerten Girly-Kult betonend als das Politische und das Feministische ernst zu nehmen. Und wer dann aber einen tollen Artikel schreibt und auch dazu beiträgt, dass die Idee so ein bisschen in den deutschsprachigen Diskurs übertragen wird, ist Kerstin Greta, die wir heute kennen als Musikerin bei Doktorella, die dann eben für die Specs einen recht großen und einen Artikel auf Augenhöhe im Grunde schreibt. Und wenn man danach fragt, wie kommt das Ganze eigentlich hier an? Es gibt so einige Bands, die sich immer wieder auf Riot Girl beziehen und sich vielleicht auch in dieser Traditionslinie sehen im deutschsprachigen Raum. Das wären dann zum Beispiel die Braut Haut ins Auge, die Band von Bernadette LaHengst oder eben Parole Trixi. Das sind dann Sandra Greta und die leider zu früh verstorbene Almut Klotz. Und insofern gibt es da schon eine gewisse Tradition. Was aber in Europa ja viel prominenter ist, sind dann so Bands wie die Spice Girls mit ihrer Girl Power zum Beispiel oder bei uns dann Lucy Electric mit Weil ich ein Mädchen bin. Das ist dann vor allen Dingen dieser Girly-Kult, der bei uns ankommt, was dann ja quasi schon wieder, wenn man das jetzt spitz ausdrücken möchte, Riot Girl eingemeindet in die kapitalistischen Verwertungslogiken ist. Ne? Und ich will das gar nicht so abwerten. Ein bisschen Girl-Kult ist bestimmt besser als gar keiner, aber das ist natürlich kritisch zu sehen.
Ich wollte jetzt erstmal noch mal ein bisschen zurückgehen, weil du jetzt ja schon in Europa angekommen bist und das war ja dann schon eigentlich Anfang der 2000er Jahre. Aber wenn man nach Amerika schaut und auf diese vielleicht, es ist auch schwierig zu sagen, es gibt eine ursprüngliche Riot Girl Szene, ich mache das jetzt trotzdem mal und dann zu schauen, okay, Ende der 90er Jahre, eben nach diesem Media Blackout, gab es dann auch immer weniger Riot Girl Bands oder die sich halt speziell dieser Riot Girl Szene zugeordnet haben, auch immer weniger Riot Girl Gruppen und diese Girls Revolution, die ja umgesetzt werden sollte, könnte man sagen, ist halt gescheitert, hat nicht funktioniert und halt da nochmal die Frage an dich zu richten, was könnten da die Gründe dafür sein, dass es halt ja die Forderungen, die Riot Girl erhoben haben, diese Girls Revolution, dass sie halt nicht aufgegangen ist und auch die Frage, kann überhaupt eine Subkultur Revolution machen?
Ja, genau. Und das ist ja die heiße Frage, die wir uns in gegenkulturellen Zusammenhängen ja immer stellen. Kann eine Subkultur Revolution machen? Und wahrscheinlich muss man da so ein bisschen abgeklärt antworten. Evolution, ja, Revolution, schwierig. Und so ist das, glaube ich, auch mit den Riot Girls. Die am Anfang der 90er natürlich da mit Wucht was losgetreten. Und da war was los und da ist was passiert und da ist einfach einmal kurz die Szene durchgeschüttelt worden und ein bisschen vielleicht auch wach gemacht worden. Jetzt singen dann ja irgendwann auch Le Tigre, One Step Forward, Two Steps Back. In Wirklichkeit, glaube ich, sind es zwei Schritte vor und einer zurück. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Riot Girl Bewegung nachhaltig Einfluss genommen hat auf die Subkultur, sowohl auf die Subkultur als auch eben auf die gesamte Kultur. Weil so Dinge wie Frauen auf Bühnen natürlich doch um einiges selbstverständlicher geworden sind, als das zu früheren Zeiten war. Und vor allen Dingen selbstbestimmte, sich selbst produzierende Frauen, muss man ja sagen, ne? Also Frauen auf Bühnen hat es ja wahrscheinlich immer schon gegeben, aber solche, die dann auch so ein bisschen mehr mitbestimmen, was passiert da eigentlich mit mir, wenn ich mich auf die Bühne stelle. Und insofern ist das wahrscheinlich mit der Riot Girl Kultur, so wie mit ganz vielen gegenkulturellen Bewegungen, dass eben einige Dinge aus der Gegenkultur mit in den Mainstream reingeflossen sind, aber eben nicht alles. Und dass man dann inhalten muss und mal schauen muss, wo sind wir denn jetzt gerade, was konnten wir integrieren und wo müssen wir nochmal laut werden. Und die Revolution Girl Style Now war performativ natürlich eine super wichtige Angelegenheit. Über die Nachhaltigkeit muss man, wie gesagt, diskutieren. Man kann sicher Fluchtlinien ziehen von genau diesem Ausruf zu aktuellen Projekten, die eben zu finden sind. Und es gibt ja auch heute immer noch Künstlerinnen, die sich ganz aktiv auf eine Riot Girl Tradition berufen. In Deutschland zum Beispiel Ilge Nur, die das ganz deutlich macht und die gerade beim Popkultur Berlin Festival ja auch einen Workshop dazu gegeben hat und so. Also insofern scheint das ja doch irgendwie auch einen Nachhalt zu haben. Und aus diesem Riot Girl Ding heraus haben sich ja dann tatsächlich auch Bands entwickelt, die dann doch irgendwie so einen Impact hatten, wie zum Beispiel dann Le Tigre oder zuletzt The Judy Ruin, Wild Flag. Das sind alles Bands, die ja ganz direkte Riot-Girl-Bezüge, was das Personal angeht, haben und die das Ganze dann auf etwas größere Bühnen tragen könnten und immer noch können. Und insofern so vom Scheitern zu sprechen, fällt mir auch so ein bisschen schwer, aber vielleicht ist das auch so das idealistische Herz, was da schlägt.